Liebe Geschwister, ich grüße euch alle. Wir wollen heute unsere Betrachtung der Offenbarung fortsetzen nach einer ziemlich langen Unterbrechung. Und ich lade euch ein, das Buch der Offenbarung des Johannes im Kapitel 19 aufzuschlagen. Kapitel 19, Offenbarung 19. Wir werden die Verse 1 bis 10 lesen. Offenbarung 19. Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht, und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Nochmals sprachen sie: Alleluja! Und ihr Rauch steigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Älteste und die 4 lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, Alleluja! Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihr ihn fürchtet, sowohl die Kleinen als auch die Großen. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen: Alleluja! Denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzen. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heilige. Er sprach zu mir: Schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Sieh dich vor, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Soweit Gottes Wort. Lass uns kurz beten. Herr unser Gott, wir danken dir für diese wunderbaren Worte der Hoffnung. Wir wissen, dass unser Glaube nicht umsonst ist. Wir vertrauen einem Gott, der die Wahrheit selbst ist, der etwas versprochen hat schon vom Anfang an, nach dem Sündenfall, und der auch sein Wort halten wird. Lass uns im Glauben verharren und auch Werke tun, die auch belegen, beweisen, dass wir zu dir gehören, dass wir verstanden haben, zu welchem hohen Preis wir erkauft worden sind. Wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Ja, unsere letzte Botschaft, liebe Geschwister, unsere Botschaft zum Buch der Offenbarung liegt einige Wochen zurück, und ich denke, es ist deshalb hilfreich, auch kurz daran zu erinnern, worum es letztes Mal ging. Erinnert ihr euch, wir haben das Kapitel 18 betrachtet. Kapitel 17 und Kapitel 18 gehören zu einem bestimmten Abschnitt, wo es um die sogenannte Hure Babylon geht. In dieser Vision, die Johannes im Kapitel 18 erhalten hatte, ging es um das Gericht über die Hure Babylon. Wir haben gezeigt, dass diese Stadt Babylon und auch das Bild der Hure, beide Bilder passen zusammen, gehören zu einer gleichen Realität. Sie dienen, die gottlose Welt zu beschreiben, die sich gegen ihren Schöpfer aufgelehnt hat, die gegen Gott rebelliert hat. Diese beiden Bilder dienen dazu, das politische, wirtschaftliche und religiöse Gesamtsystem zu beschreiben, das den Geist dieser Welt prägt. Die Welt, die wir kennen, die gottlose Welt, ist von diesem Geist geprägt. Und das erfahren wir jeden Tag, indem wir sehen, wie die Menschen reagieren, wenn es um Gott geht. Es handelt sich nicht nur um ein Denksystem, das Gott grundsätzlich ablehnt, sondern es handelt sich auch um eine repressive Macht, die Gläubige sogar verfolgt und so weit gehen kann, dass sie sie töten will. Und das sehen wir in vielen Ländern heute, wie die Gemeinde Gottes verfolgt wird und wie gläubige Menschen auch zu Tode kommen. Im Gegensatz dazu wird das Volk Gottes anhand zweier Bilder beschrieben. Wir sehen eine gewisse Symmetrie hier. Eines, das wir heute sehen werden, das der treuen Braut. Und eines, das wir insbesondere in Kapitel 21 sehen werden und das bereits auch in Kapitel 3 der Offenbarung erwähnt wurde, das des neuen Jerusalems. Also beide Bilder, genauso wie es um Babylon ging für die gottlose Welt und die Hure, haben wir auch symmetrisch dazu zwei Bilder, die die Gemeinde kennzeichnen. Das Bild einer treuen Braut und das Bild auch des neuen Jerusalem. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, sehen wir in seiner Abschiedsrede im Johannesevangelium, erinnerte er sie daran, dass er die Welt überwunden hat. Jesus hat die Welt schon besiegt. Wir brauchen nicht auf das Ende der Zeit zu warten. Dieser Sieg ist schon da. Und er versprach ihnen, dass er zurückkommen würde, um sie zu holen, bevor er sein zukünftiges Reich errichten würde. Und diese Herrschaft kann erst beginnen, wenn die Welt nicht mehr unter der Macht Satan steht. Wir leben heute in einer Zwischenzeit. Die Herrschaft Christi wird erst dann wirklich anfangen, wenn das Böse überwunden, komplett beseitigt wird. Und der Untergang Babylons in Kapitel 18 öffnet deshalb die Tür zu diesem neuen Zeitabschnitt der Heilsgeschichte. Das Böse ist besiegt, die Herrschaft Gottes, die Herrschaft seines Christus kann jetzt beginnen. Und aus diesem Grund und weil Gott die böse Welt endlich gerichtet hat, dürfen sich die Gläubigen, und das sehen wir in diesem Kapitel 19, dürfen sich die Gläubigen riesig freuen. Es muss unsere Freude sein, dass eines Tages Jesus Christus letztendlich endgültig den Satan, den Teufel besiegen wird, beseitigen wird. Und das ist hier das Thema hin zu Beginn von Kapitel 19. Lass uns zuerst die ersten 5 Verse anschauen. Nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach Alleluja. Johannes hört die Stimme einer Schar, einer großen Schar, und er sieht sie nicht, er hört nur diese Schar. Aber es handelt sich wahrscheinlich um diese unzählbare Schar aus allen Völkern, die er bereits im Kapitel 7 gesehen hat. Wir erinnern uns, im Kapitel 7 hört er die Zahl von den Erwählten, diese 144.000, und dann sieht er eine unzählbare Schar Menschen aus allen Nationen, die da um den Thron Gottes sind und ihn anbeten. Lesen zum Beispiel in Vers 9, dort in diesem Kapitel 7. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Wenn wir uns fragen, wie groß ist die Gemeinde? Unzählbar. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern. Und Palmzweigen waren in ihren Händen. Das erinnert mich an die Art und Weise, wie Gott auch in Israel damals gepriesen wurde, durch Palmzweige. Und wir sehen, als Jesus in Jerusalem angekommen ist am Palmsonntag, dann haben ihn die Leute auch mit diesen Palmzweigen begrüßt. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Wir haben erklärt, dass diese große Volksmenge alle Menschen darstellt, die Gott im Laufe der Geschichte aus den Nationen erlöst hat. Auch wenn manche Christen darin nur einen Hinweis auf die Erlösung der Endzeit sehen. Das ist nicht entscheidend, wie wir das sehen. Es geht um Erlösten. Und diese große Schar lobt Gott, weil er endlich die große Hure Babylon, die Stadt Babylon, die gottlose Stadt Babylon, diese repressive Macht gerichtet hat. Wir erinnern uns an das dringende Gebet der Märtyrer des fünften Siegels im Kapitel 6 der Offenbarung. Diese Märtyrer, die Johannes unter dem Altar sieht, sie schreien: Wie lange, o Herr? Das sind Menschen, die zu Tode gekommen sind, weil sie verfolgt worden sind von dieser bösen Macht. Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und dieses Gebet wird jetzt erhört. Mit dem Gericht über das große Babylon. In Kapitel 19 finden wir viermal den Ausruf Alleluja. Viermal hier. Es ist einzigartig im Neuen Testament. Das sehen wir hier in Vers 1, auch in Vers 3, in Vers 4 und in Vers 6. Alleluja. Alleluja kommt aus dem Hebräischen und bedeutet wörtlich Preis Yahweh, Preis den Herrn. Innerhalb der jüdischen Gemeinde werden zum Beispiel die sogenannten Hallel-Psalmen, die Psalmen 113 bis 118, die damals auch beim Passafest und vor dem Passafest auch gelesen wurden. Man könnte auch dazu Psalm 111 und Psalm 112 dazu zählen, weil sie auch mit Alleluja anfangen, wurden gesungen. Und sie waren ein Ausdruck der Freude vom Volk Israel. Sie wurden im Zusammenhang mit der Befreiung aus Ägypten, deshalb zum Passafest. Und im Zusammenhang mit der Vernichtung der Feinde Israels. Es erinnerte das Volk Israel, dass Gott sie aus Ägypten befreit hat und den Feind besiegt hat. Und es ist nicht umsonst, dass wir hier diesen Ausruf, Alleluja, Gott hat Feinde seiner Gemeinde, seines Volkes besiegt und jetzt kann er seine Herrschaft antreten. Die Menge der Gläubigen preist Gott, denn ihm gehören, lesen wir, das Heil, die Herrlichkeit und die Macht. Und Kapitel 11, als die siebte Posaune ertönt, beten die 24 Ältesten, die Repräsentanten des Volkes Gottes, Gott an und sagen, Kapitel 11, Vers 17, wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Die Heidenvölker sind zornig geworden, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. So ist Gott in der Lage, seinen Heilsplan zu vollenden, weil er allmächtig ist. Es besteht kein Zweifel daran, dass Gott zu seinem Ziel kommt, weil er allmächtig ist. Dieser Plan umfasst die endgültige Erlösung seiner Auserwählten, aber auch das gerechte Gericht über seine Feinde. und dafür, das sehen wir hier, verdient Gott alle Ehre. Gottes Gerichte, lesen wir, sind wahrhaftig und gerecht, Vers 2. Diese Aussage betont eher das Wesen Gottes als seine Handlungen. Gott ist nicht nur wahrhaftig und gerecht, weil er etwas tut. Es gehört zu seinem Wesen, zu seiner ewigen Natur. Und damit etwas wahr und gerecht ist, muss es einem absoluten Maßstab von Wahrheit und Gerechtigkeit entsprechen. Es muss diese Wahrheit und diese Gerechtigkeit geben. Und der einzige Maßstab für Gerechtigkeit und Wahrheit in der Bibel ist das Wesen Gottes selbst. Wir können lange über Wahrheit und über Gerechtigkeit sprechen, über Recht. Alles bleibt relativ, wenn wir keinen absoluten Maßstab haben, um diese Begriffe zu messen. Gott ist ewig und vollkommen, sagt uns die Schrift. Und deshalb wird er im Alten Testament als unerschütterlich und treu beschrieben. Jedes Wahrheits- und Gerechtigkeitsbegriff muss an der endgültigen Wirklichkeit gemessen werden. Und die ist Gott selbst. Babylon, die böse Welt, kann nicht bestehen bleiben und zerstört sich selbst, weil sie sich gegen die unveränderliche Wahrheit, die von Gott kommt, auflehnt. Gott wird diese Welt nicht richten, um zu zeigen, dass er stärker als die Welt ist. Es geht nicht darum, dass Gott sagt, hey, ich bin der Stärkere. Und deshalb müssen die Menschen tun, was ich will. Nein. Gott wird die Welt richten, weil die Werte dieser Welt nicht dem entsprechen, was gerecht und vollkommen ist. Weil die Welt nicht akzeptieren will, dass Gott der Maßstab für Wahrheit und Gerechtigkeit, auch von Liebe und Heiligkeit ist. Und in Vers 3 preisen die Gläubigen Gott dafür, dass der Rauch der zerstörten Stadt Babylon von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigt. Schwester, viele, und das ist, denke ich, ein schwieriges Thema, aber wir müssen uns auch mit diesem Thema befassen. Viele Christen heute lehnen ab, dass Gott jemand in die Hölle werfen kann. Ihrer Meinung nach ist die Hölle unvereinbar, inkompatibel mit der Liebe Gottes. Dieser Vers und viele andere zeichnen doch zwei Dinge. Einerseits, dass die ewige Qual eine Realität ist und unumkehrbar. Wenn es nur um Zerstörung ginge, würde die Bibel nicht das Bild eines Feuers verwenden, das nicht erlischt. Oder hier das Bild von einem Rauch, der ewig aufsteigt. Hinweis, dass es nicht aufhört. Andererseits zeigt auch dieser Vers auch, dass das Urteil der Hölle gerecht ist und Gott auch verherrlicht. Gott wird nicht nur durch sein Heil verherrlicht, er wird auch durch sein Gericht verherrlicht. Verehrung Gottes durch die 24 Ältesten und die vier Lebewesen, hier in Vers 4, verbindet diese Feier des Endgerichts mit der vorherigen Vision, die Johannes in Kapitel 5 von Gott und dem Lamm hatte. Wir erinnern uns, als wir dieses Kapitel 5 betrachtet haben, dass es ist auch die erste große Vision vom Himmel, die Johannes hat. Johannes sieht 24 Ältesten und vier Lebewesen, die sich vor dem Lamm niederwerfen und es für sein Erlösungswerk preisen. Die endgültige Erlösung des Volkes Gottes und die endgültige Bestrafung der Gottlosen sind untrennbar miteinander verbunden. Das sehen wir hier, diese 24 Ältesten, diese Lebewesen, loben das Lamm für sein Erlösungswerk. Sie preisen Gott auch hier für sein Gericht. Beide, Heil und Gericht, sind untrennbar verbunden und stellen zwei Seiten derselben Medaille dar. Lass uns jetzt die Verse 6 bis 8 auch betrachten, wo es um die Hochzeit des Lammes geht, um die Braut Christi. Die gleiche Volksmenge, die Gott für sein Urteil über die große Hure Babylon gepriesen hat, lobt ihn nun in Vers 6 dafür, dass er die Herrschaft angetreten hat. Vers 6, ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen Alleluja, denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Wie bereits gesagt, es sind der Sieg über das Böse und dessen Beseitigung oder dessen Abschaffung die Voraussetzung dafür, dass die Herrschaft Gottes beginnen kann. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 24 folgende Worte: Christus wird erst das Reich Gott dem Vater übergeben, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Ich lade euch ein, auch vielleicht heute Nachmittag auch dieses Kapitel 15 vom 1. Korintherbrief zu lesen, wo es um unsere Auferstehung geht und auch um die Zeit, wenn Jesus auch wiederkommt und seine Herrschaft antreten wird. Dann sehen wir, dass in Vers 7 das Volk Gottes aufgefordert ist, sich zu freuen. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und Gott die Ehre geben. Warum? Denn die Hochzeit des Lammes wird angekündigt. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau, seine Braut hat sich bereit gemacht. Dieser Ausdruck hier, Hochzeit des Lammes, kommt in dieser Form nur hier vor. Wir verwenden diesen Ausdruck sehr, sehr häufig, aber das ist tatsächlich nur hier, dass wir diesen Ausdruck finden. Er verweist auf zwei prophetischen Ankündigungen aus dem Alten Testament. Zwei Dinge im Alten Testament, vielleicht gibt es noch mehrere Verse dazu, aber zwei Gedanken finden wir schon im Alten Testament. Die erste Ankündigung ist die des großen Festmahls, das in Jesaja 25 beschrieben wird. Das hat eine sehr, sehr große Bedeutung im Judentum. Und die zweite ist auch die Hochzeit des Herrn mit seinem Volk in Jesaja 62 oder im Psalm 45. Jesaja 62 und Psalm 45, sogar im einem Abschnitt vom Jesaja 61, den Ben gelesen hat, sehen wir auch, dass es schon um diese Hochzeit geht. Jesaja 25 zuerst. Dort lesen wir, Vers 6 und folgende, dass Gott auf dem Berg Zion, das heißt Jerusalem, wo der Tempelberg war, ein Festmahl geben wird zu dem alle Völker der Erde eingeladen sind. Alle Völker der Erde sind eingeladen, wie in dem Gleichnis. Der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen. Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle Völker verhüllt, und die Decke, womit alle Nationen bedeckt sind. Er wird den Tod auf ewig verschlingen. Paulus greift auf diese Verse zurück im 1. Korinther 15, wenn er sagt, der Tod wird besiegt werden, wenn Jesus wiederkommt. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen, von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Amen. Prophet Jesaja verkündet auch zu Beginn des Kapitels 62 seines Buches, das Heil Jerusalems und spricht von seiner Gerechtigkeit und seiner zukünftigen Herrlichkeit. Und er sagt ab Vers 4 in Jesaja 62 über Jerusalem, ein Bild für sein Volk: Man wird dich nicht mehr Verlassene nennen und dein Land nicht mehr als Wüste bezeichnen. Weil vorher das Gericht auch angekündigt wurde und wir wissen, dass es ein schreckliches Gericht war. Sondern man wird dich nennen, meine Lust an ihr und dein Land Vermählte. Denn der Herr wird Lust an dir haben und dein Land wird wieder vermählt sein. Denn wie ein junger Mann sich mit einer Jungfrau vermählt, wir haben auch ein Bild davon, auch im Psalm 45, wie gesagt. So werden deine Söhne sich mit dir vermählen. Und wie sich ein Bräutigam an seine Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Und im Neuen Testament werden diese beiden Ereignisse, das große Festmahl und die Hochzeit Gottes, auch miteinander verknüpft und deuten auf die Hochzeit Jesu mit seiner Gemeinde hin. Der Offenbarung wird Christus das Lamm genannt, weil er sein Blut für die Gemeinde vergossen hat. Das ist die Voraussetzung, um überhaupt zu der Braut Jesu zu gehören, dass unsere Sünden durch das Blut des Lammes gereinigt sind, dass wir vergeben sind. Und Jesus spielt in Lukas 14 und Matthäus 22, Kapitel, die wir auch, Kapitel Matthäus 22, das wir auch zum Teil gelesen haben, auf ein Hochzeitsfest an. Wir lesen in Lukas 14 zunächst, dass Jesus zu Gast bei einem Pharisäer war und dass ein Mensch, ein frommer Jude, der auch zu Tisch war, sprach: Glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Freut sich über dieses Festmahl, und das erinnere ich an diese Verheißung Gottes in Jesaja, dass es auch ein Festmahl geben wird im Himmel. Weil er sagt, glückselig ist nicht derjenige, der jetzt feiern kann, sondern der beim endgültigen Festmahl auch feiern wird. Aber Jesus erklärt dann zu dieser Gelegenheit und auch ganz besonders in Matthäus 22, dass leider viele der Geladenen, es geht hier um ursprünglich die Menschen aus dem Volk Israel, die ihren Messias damals abgelehnt haben, viele werden nicht dabei sein, viele werden eine Ausrede finden und nicht zu diesem Fest kommen wollen. Und in Matthäus 22 vergleicht Jesus dieses Festmahl mit einem Hochzeitsfest. Er verknüpft beide Dinge hier. Das ist Festmahl, wo es nicht unbedingt um eine Hochzeit ging, mit diesen Hochzeit, die in Jesaja 62 angekündigt ist. Und er sagt, es ist ein Hochzeitsfest, das ein König für seinen Sohn vorbereitet hat. Und viele sind zu diesem Hochzeitsfest eingeladen. Aber wenige werden kommen, sodass der König gezwungen ist, auch andere Gäste einzuladen. Viele sehen, wir sind eingeladen. Viele lehnen die Einladung ab. Aber auch bei denen, die kommen, ist eine absolute Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Fest, dass man ein Hochzeitsgewand trägt. Und deshalb wird auch dieser Mensch, der kein Hochzeitsgewand hat, und wie Ben es gesagt hat, damals wurde es auch sogar den Geladenen geschenkt. Es war Aufgabe des Königs, des Gastes auch, diese Hochzeitskleider zu schenken. Er trägt aber keinen und wird natürlich rausgeschmissen. Das Gegenstück zu Hure Babylon ist, wie gesagt, die Braut des Lammes, die uns hier dargestellt wird, oder vorgestellt wird. Sehen wir uns nun an, was über diese Braut gesagt wird. Zunächst lesen wir, dass sie sich auf diese Hochzeit vorbereitet hat. Das lesen wir, Vers 7 und 8. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzen, denn die feine Leinwand ist Gerechtigkeit der Heiligen. Wie ist es zu verstehen, dass die Braut sich vorbereitet hat? Ja, ganz normal, wie es bei einer normalen Hochzeit zu verstehen ist. Es gehört auch zu der Tradition, dass die Braut sich vorbereitet, dass sie tolle Kleider anzieht, dass sie sich auch schminkt, auch für das Fest, dass sie ein schönes Kleid anzieht. Und hier sehen wir auch, wie genau diese Vorbereitung ist, auch im geistlichen Sinne. Das lesen wir in Vers 8. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzen. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Einige Übersetzungen, ich habe keine deutsche Übersetzung gefunden, die so übersetzt, aber es gibt in anderen Sprachen einige Übersetzungen, die das so übersetzen. Das feine Leinen steht für den Status der Mitglieder des Volkes Gottes, die für gerecht erklärt wurden. Es deutet darauf hin, dass es nicht ihre eigene Gerechtigkeit, sondern eine Gerechtigkeit, die sie empfangen haben. Es ist leider nicht, was wir hier wirklich lesen, hier. Denn es geht hier nicht um Rechtfertigung in diesem Vers, sondern tatsächlich um Heiligung. Nee, beide passen zusammen, wir können die nicht trennen. Es gibt keine Heiligung ohne Rechtfertigung. Gemeint sind hier tatsächlich die gerechten Werke, die die Heiligen selbst vollbracht haben. Es handelt sich natürlich nicht um Werke, die dazu dienen, sie zu rechtfertigen. Wir werden nicht durch unsere guten Werke gerechtfertigt, sondern vielmehr um, könnte man sagen, die geistliche Frucht, die in der Gemeinschaft mit Christus hervorgebracht wird. Paulus lehrt im Galaterbrief, dass wenn wir mit Christus verbunden sind, wenn wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, dass der Geist Gottes in uns wohnt und auch eine Frucht der Gerechtigkeit hervorbringt. Es geht hier um diese Frucht. Die zeigt sich auch durch Werke, die als gerechte Werke hier gekennzeichnet sind, also bezeichnet werden. Paulus sagt zum Beispiel im 1. Korinther Brief, auch Kapitel 11, Vers 2, ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als seine keuche Jungfrau Christus zuzuführen. Er deutet an, auch hier in dem Kontext vom 2. Korintherbrief, dass die Korinther sich von ihrer aufrichtigen Hingabe an Christus abgewandt haben, indem sie ein anderes Evangelium angenommen haben. Und wir sehen also, dass der aufrichtige Glaube an das Evangelium auch zu diesen gerechten Werken gehört. Es geht nicht nur um Werke, wie wir sie normalerweise verstehen, sondern auch der Glaube, der auch eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Der Glaube an das Evangelium ist auch zu diesen gerechten Werken gezählt, nach Paulus. Es sei auch angemerkt, dass bereits zu Beginn des Verses klar gesagt wird, dass dieses reine Gewand der Braut ihr gegeben wurde. Lesen wir hier. Es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden. Also einerseits wird gesagt, das sind die gerechten Werke der Heiligen, das sind Werke, die sie selbst produziert haben. Aber andererseits lesen wir auch, dass sie sich so anzieht, dass es ihr gegeben wurde. Es handelt sich zwar um eine Gerechtigkeit, die den Gläubigen eigen ist, aber diese guten Werke wurden dennoch durch die Gnade Gottes ermöglicht. Deshalb glauben wir, dass die gerechten Werke der Heiligen, die Gott belohnt, auch aus Gnade entstehen, durch Gnade, durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Das Neue Testament lehrt, dass gute Werke nicht zu unserer Rechtfertigung beitragen, aber dennoch mit dem Heil zusammenhängen. Sie sind der Beweis, dass wir tatsächlich Kinder Gottes sind. Wir lesen zum Beispiel in Römer 2, Verse 6 und 7, dass Gott jedem nach seinen Werken vergelten wird. Ewiges Leben denen, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben und weiter Gericht denen, die das nicht suchen. Tatsache, dass du Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit suchst, ist der Beweis, dass Christus in dir wirkt, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Verse 9 bis 10. Der Engel, der Johannes diese Dinge mitteilt, sagt dann zu ihm: Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Genauso wie dieser Ausruf des frommen Juden, der zu Jesus gesagt hat: Glückselig, der beim letzten Festmahl dabei ist. Wenn die Braut des Lammes die Gemeinde symbolisiert, das Volk Gottes, stehen die Gäste des Hochzeitsmahls hier für die einzelnen Gläubigen. Also wir haben zwei Bilder hier. Die Braut selbst, das ist die Gemeinde, als Einheit, und dann die Geladenen, das sind aber die einzelnen Christen. Das ist die gleiche Realität im Grunde genommen. Zwei Bilder, zwei getrennte Bilder werden uns gegeben. Wir gehören zu der Braut, wir dürfen uns mit dem Christus vermählen, aber wir sind auch die Geladenen zu diesem Hochzeitsfest. Im Griechischen ist das Wort glückselig dasselbe Wort, das Jesus auch in den Seligpreisungen verwendet, das Wort Makarios. Glückselig sind die Reinen, glückselig sind die Armen, selbe Wort. David sagt am Ende von Psalm 4, viele sagen: Wer wird uns Glück sehen lassen? Steht im Text, wer wird uns das Gute sehen lassen? Aber das ist das Gleiche hier. Wo finden wir das Glück? Und David gibt uns diese Antwort im Psalm 4. O Herr, erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Segne uns, Herr. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. David macht deutlich hier, dass alle materielle Segen, die wir von Gott empfangen können, zwar ein gewisses Glück vermitteln, aber das größte Glück ist, dass wenn wir Gott persönlich kennen, er selbst, seine Person selbst kann uns wirklich das wahre Glück geben. Und diese Hochzeit des Lammes zeigt hier ganz deutlich, zu welchem Glück wir aufgerufen werden. Es ist unser größter Wunsch, ein Glück zu erfahren, das kein Ende hat. Und deshalb müssen wir uns sehr diese Verheißung aus dem Vers 9 zu Herzen nehmen. Bist du dir bewusst, welches Schicksal dich erwartet, wenn du dein Vertrauen heute auf den Herrn Jesus gesetzt hast? Wenn du heute auf Jesus Christus vertraut, ist es dir klar hier, zu welchem herrlichen Schicksal du berufen wirst? Müssen diese Worte des Engels sie auf uns wirken lassen? Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Es gibt kein höheres Glück, als diese Hoffnung zu haben. Und der Engel fügt hinzu, das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Er schließt alles ein, was er seit Beginn des Kapitel 17 offenbart hat. Also all diese Worte, das Gericht der Gottlosen, diese Versprechung, diese Ankündigung der Hochzeit des Lammes sind wahre Worte Gottes. Wir können uns darauf verlassen. Wir kennen den Ausdruck, es ist zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht denken wir, es ist zu schön, um wahr zu sein. Aber was der Engel hier sagt, dient dazu, unseren Glauben, unsere Hoffnung zu stärken. Denn Gott ist ein Gott, der nicht lügt. Was er verspricht, das hält er. Seine Worte sind zuverlässig. Und wir können unser Leben auf diesem Felsen bauen. Glückselig derjenige, der sein Leben auf Jesus Christus baut. Der ist der Fels. Du wirst nicht wanken. In Vers 10 lesen wir, dass Johannes, als er das hörte, vor dem Engel niederfiel, um ihn anzubeten. Aber dass der Engel ihn zurechtwies und sagte, nein, tu das nicht, sondern bete Gott an. Ja, wir können uns fragen, wie kommt Johannes dazu, hier den Engel anzubeten? Eigentlich haben wir keine Antwort, wir wissen nicht warum. Aber Tatsache ist auch, dass wir in Kapitel 22, ganz am Ende der Offenbarung, ein zweites Mal lesen, dass Johannes sich vor dem Engel, der zu ihm sprach, niederwerfen wollte. Als ob er nicht die Warnung hier verstanden hätte. Aber okay, wir können Johannes entschuldigen. Ich denke, dass es so ist, dass die Visionen, das, was er gesehen hat, das, was er gehört hat, diesen Lobgesang, alles, was er hörte, und die Vortrefflichkeit dieser Engelsbotschaft hier, das alles hat ihn so verwirrt, so durchwühlt, so durcheinander gebracht, dass er unbedingt das Bedürfnis verspürt, sich vor einem Vertreter Gottes niederzuwerfen. Aber mit der Schilderung dieses peinlichen Vorfalls, sicherlich im Nachhinein hat Johannes das als eine Peinlichkeit gespürt. Aber er nutzt das Haus, um uns vor einer großen Gefahr zu warnen. Er warnt diejenigen, die auch damals in der jüdisch-christlichen Welt jener Zeit dazu neigten, Engel zu verehren. Wir lesen, dass dieses Problem auch im Brief an die Hebräer angesprochen wird, auch im Brief von Paulus an die Kolosser, wo Paulus von denen spricht, die sich der Engelverehrung hingeben. Ich denke, das ist vielleicht heute etwas, was nicht so geläufig ist, aber denken wir auch an unsere Gesellschaft, wo die Menschen nicht an Gott glauben, sich Gott nicht unterstellen wollen, aber gerne glauben, dass sie Schutzengel haben, ja, die auf sie aufpassen. Gott allein gehört die Ehre. Es gibt auch in vielen Religionen, auch in christlichen Institutionen, auch Menschen, die dazu neigen, andere anzubeten, die Heiligen, statt dass sie Gott und den Herrn Jesus Christus anbeten, die alleine diese Anbetung würdig sind. Die letzte Aussage in Vers 10 verdient eine Erklärung. Der Engel spricht vom Zeugnis Jesu. Und er sagt, er ist der Geist der Weissagung, Vers 10. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Was ist damit gemeint? Ja, zunächst, was ist Weissagung? Die meisten Menschen glauben, dass Weissagung oder Prophetie darin besteht, die Zukunft vorherzusagen. Der Engel sagt uns hier aber, dass der Geist oder das Wesen der Weissagung das Zeugnis Jesu ist. Die Propheten des Alten Testaments waren die Stimme Gottes für die Menschen ihrer Zeit. Inmitten ihrer Lebensumständen. Gott sprach immer in dem Kontext, in dem die Menschen damals gelebt haben. Auch wenn ihre Prophetie oft Gottes endgültige Absichten für sein Volk offenbarten, waren diese Absichten immer mit der Treue oder mit dem Abfall des Volkes Gottes verbunden. Die Propheten wandten sich an Menschen ihrer Zeit. Und wir sehen, dass die Voraussetzung, damit die Prophetie sich erfüllt, damit die Verheißung Gottes sich erfüllt, war, immer die Frage, wie antwortet das Volk? Glaubst du daran? Vertraust du dem, was Gott sagt? Oder wirfst du diese Botschaft weg? Die Propheten verkörperten sozusagen den unsichtbaren Gott inmitten dieser Welt. Sie sprachen im Namen Gottes. Deshalb auch der Ausdruck, so spricht der Herr. In der Vision des Johannes ist Jesus, der Messias, die höchste Manifestation Gottes in der Welt. Der Hebräerbrief sagt uns, dass dieser Sohn der Abbild des unsichtbaren Gottes ist. Gott spricht zuletzt durch den Sohn. Gott spricht zu uns heute durch Jesus Christus. Das Zeugnis Jesu zu haben, bedeutet daher, Zeuge Jesu zu sein. Ein Leben in radikaler Hingabe an Jesus zu führen. Das heißt, du hast verstanden, dass Gott zu Jesus spricht, du hast die Botschaft Jesu angenommen und jetzt bist du aufgefordert, prophetisch auch diese Botschaft an die Welt auch weiterzuleiten, weiterzusagen. Jesus soll sich in der Welt, in der wir leben, durch uns offenbaren. Und Paulus sagt zum Beispiel, dass nicht mehr er selbst lebt, sondern Christus in ihm. Galater 2, Vers 20. Der alte Mensch, geprägt von den falschen und entmenschlichenden Werten unserer gefallenen Welt, Babylon, muss sterben. Damit der neue Mensch, geschaffen nach dem Bild Gottes und wiederhergestellt nach dem Bild Jesu Christi, lebt und Zeugnis für die Wahrheit in dieser Welt ablegt. Ich komme zum Schluss. Wir haben gesehen, wir haben hier zwei Frauen, die uns grundsätzlich hier dargestellt werden, in Kapitel 17, 18 und 19. Die Hure Babylon, ein schlechtes Beispiel, und die Braut Jesu, ein gutes Beispiel. Und die Frage, die sich am Ende an uns stellt, ist die nach der Art der Gemeinschaft, der wir angehören. Zu welcher Gemeinschaft gehörst du an? Johannes schildert die Hure Babylon mit negativen Eigenschaften, damit wir von dem, was sie repräsentiert, abgestoßen werden. Deshalb diese negative Schilderung der Frau, damit wir sagen, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich möchte mich grundsätzlich von diesen Dingen entfernen. Und die Braut Christi hingegen stellt er in einem sehr positiven Licht dar, damit wir uns mit ihr identifizieren wollen. Die Hure ist durch Zügellosigkeit gekennzeichnet. Die Braut durch eheliche Treue. Zügellosigkeit, ganz besonders im sexuellen Leben. Und hier haben wir das Bild einer Braut, die treu ist, die rein ist. Diejenigen, die unter Gottes Gericht stehen, die zu Babylon gehören, haben keinen Grund zur Freude. Aber diejenigen, die zu Jesus gehören, haben allen Grund, die Hochzeit des Lammes zu feiern und sich darüber zu freuen, dass sie dabei sein werden. Die Hure ist mit teurer, feiner Leinwand bekleidet, aber das dient nur dazu, ihre Besessenheit von Luxus zu befriedigen, zu sagen, schau mal, wie schön ich bin. Die feine Leinen, das feine Leinen, das die Braut schmückt, ist aber ein Geschenk von Gott und besteht aus gerechten Werken. Obwohl die Hure einen glanzvollen Lebensstil verkörpert, entlarvt Johannes die dahinterliegende Korruption dieser Frau und warnt uns vor ihrem baldigen Untergang. Das Schicksal der Braut spornt uns vielmehr an, den Weg der Gerechtigkeit zu gehen, um am Ende belohnt zu werden. Ja, lass uns über diese Realität nachdenken. Wir sollen sie uns vor Augen führen, damit wir Hoffnung haben und uns auch freuen, dass wir zu diesem wunderbaren Gott gehören, dass wir zu Jesus Christus gehören und dass eine wunderbare Zukunft auch auf uns wartet, wenn wir ihm treu sind. Amen.